SRF 2 Kultur.
Der Menschenfeind heißt die Komödie von Molière, die gestern im Schauspielhaus Zürich Premiere hatte, in der Regie der Zürcher Intendantin Barbara Frey, ihre erste Molière-Inszenierung. Andreas Kloy, Sie waren gestern Abend bei der Premiere. Helfen Sie uns auf die Sprünge. Worum geht's nochmal im Menschenfeind?
Ja, es ist die Geschichte von Alceste und Célimène. Es geht um die unmögliche Liebe zwischen diesem Mann Alceste, der keine Kompromisse machen will in seiner Aufrichtigkeit, im Leben, wie eben auch in der Liebe, und der in seinen Ansprüchen bis zur Selbstzerstörung geht, und einer Frau, dieser Célimène, die keinen wirklich lieben kann, weil sie Angst hat davor, sich zu binden. Im Verlauf des Stücks wird der Alceste zum Misanthrop, also zum Menschenfeind. Einerseits legt er sich halt mit allen an, wegen seiner Schonungslosigkeit und dieser rigorosen Ehrlichkeit, andererseits, weil er eben dieser jungen Frau begegnet, die, auch wenn sie ihn im Grunde vielleicht liebt, einfach noch auf Biegen und Brechen ihre Unabhängigkeit bewahren will.
Molière ist der französische Klassiker der Bühne, seine Stücke sind Schullektüre. Was ist die Herausforderung für ein Theater, wenn es sich jetzt dieses Menschenfeindes annimmt?
Nun, ich denke, genau diesen Eindruck des Schulhaften eben zu vermeiden, dieses, was didaktisch sein kann oder alles Formelhafte und halt wohl auch das Typisierte, zu dem die Titel von Molières Dramen ja verleiten, der Geizige, der Menschenfeind, der eingebildete Kranke, das sind ja Typen. Da muss es darum gehen, diesen eben Fleisch und Blut zu geben.
Und das ist in Zürich gelungen?
Auf jeden Fall. Es ist eine sehr witzige, auch sehr schwungvolle Inszenierung, die Barbara Frey herausgebracht hat. Eine kurzweilige auch. Der Abend dauert knapp 2 Stunden mit einem tollen Ensemble. Allen voran Michael Mertens als Alcest. Die Hauptrolle, der Menschenfeind Alcest, ist bei ihm ein Paradox, nämlich die Humorlosigkeit in Person, das als Komödienheld. Das ergibt viel Spannung und Barbara Frey spielt sehr gewitzt und ich finde auch klug mit dieser Spannung, indem sie den tiefernsten, geradezu tragisch humorlosen Alcest in eine Welt setzt, rund um ihn herum, die vollends zur Farce geworden ist. Das sind Schwankfiguren um ihn herum, mit allen Attributen der Komödie, auch Running Gags und so weiter. Diesen Gegensatz hat Barbara Frey in ihrer Inszenierung mit Schärfe, im Sinn, dass sich der Wirklichkeit halt im besten Fall mit Farce und Witz beikommen lässt, weil die Wirklichkeit selber im besten Fall genau das ist, ein Witz.
Der Menschenfeind in Zürich, nächste Vorstellung kommenden Sonntag. Heute beginnt in Genf das Black Movie Festival. Während der nächsten 10 Tage werden in der Rhone-Stadt über 50 Autorenfilme aus der ganzen Welt gezeigt. Hauptsächlich Nischenfilme, die sonst wohl kaum in Schweizer Kinos kämen. Westschweiz-Korrespondent Thomas Guterson stellt das Festival vor mit dem Film Odayaka, der am Black Movie gezeigt wird.
Die Erde bebt in Tokio. Nicht irgendein Erdbeben, das Erdbeben, welches im März 2011 in Japan eine nukleare Katastrophe auslöste. Nobuteru Ushida nimmt dieses Ereignis als Ausgangspunkt für seinen Film Odayaka, der dieses Jahr als Europapremiere am Black Movie Festival in Genf zu sehen ist. Dokumentarisch präsentiert er die Folgen der doppelten Katastrophe für die japanische Bevölkerung. Dann aber wechselt der Fokus auf 2 Frauen, die den Anweisungen der Regierung misstrauen und deswegen immer mehr von der Gesellschaft ausgegrenzt werden. Der Dokumentarfilm wird zum Psychodram. Genau das ist die Spezialität des Black Movie Festivals in Genf, erklärt die Co-Direktorin Maria Watzlawick.
Das ist kein Dokumentarfilm über das und das, das 90 Minuten macht, sondern es ist eine Art Doku-Fiktion, wirklich Mischung von Genre ohne Komplex und ohne Einschränkung.
Das Black Movie verschreibt sich diesen hybriden Filmen, die zwischen den Genres hin und her wechseln, die man nicht einfach so zuordnen kann. Nicht unbedingt leichte Kost.
Sehr radikale Filme, nicht immer einfache Filme, aber ich meine, das Publikum ist da und fragt immer mehr.
Immerhin 20.000 Besucher zählt das Nischenfilmfestival jährlich. Das Black Movie ist auf das internationale Genfer Publikum abgestimmt, zeigt hauptsächlich Filme aus dem asiatischen Raum und, wie der Name es verraten lässt, aus Afrika. Doch Black Movie, das hat auch eine andere Bedeutung, so Maria Watzlawick.
Black Movie, das heißt auch die Filme vom Schatten, die man nicht sieht.
Filme, die man nicht sieht oder besser, die man normalerweise nicht sieht, weil sie wohl kaum auf den regulären Kinoprogrammen einen Platz finden werden. Die Filmemacher sind relativ jung, die meisten präsentieren ihren zweiten oder dritten Film. So versteht sich denn auch das Black Movie als Plattform für Jungautoren. Zum ersten Mal im Programm ist auch ein Schweizer Regisseur mit einem Film, der zum internationalen Festival passt. Christoph Kübler dokumentiert mit dem Film Kapitän Thomas Sankara die Gründungszeit des afrikanischen Staates Burkina Faso. Das Black Movie Festival hat sich während den 12 Jahren seines Bestehens gut platziert in der Nische und hat sich auf das multikulturelle Publikum Genfs abgestimmt. Für filminteressierte Nicht-Genfer ist es allemal eine Reise wert.
Das Black Movie Festival startet heute in Genf und dauert 10 Tage. Nach tagelangen Luftangriffen hat Frankreich am Mittwoch seine Bodenoffensive im Norden von Mali gestartet. Männer mit französischen Wurzeln aber sind kaum dabei. Für Frankreich, so konnte man lesen, sind in Mali Fremdenlegionäre im Einsatz. Was sind das für Männer, die in der französischen Fremdenlegion dienen? Das wollte Nadja Fischer von Mauro Mantovani wissen. Er ist Dozent für strategische Studien an der Militärakademie der ETH Zürich.
Nun über die Zusammensetzung der französischen Einheiten, die aktuell im Einsatz stehen in Mali, wissen wir offiziell nur, dass es etwa 800 Mann sind und die sollen möglichst rasch auf 2.500 Mann aufgestockt werden. Wir dürfen aber annehmen, dass es sich dabei um ein Kontingent der Fremdenlegion handelt, in der Tat der Légion étrangère. Und die Zusammensetzung dieser Fremdenlegion, die hat im Laufe der Zeit sehr stark geschwankt. Nach dem Zweiten Weltkrieg etwa waren die Angehörigen überwiegend deutschsprachige, darunter auch viele Schweizer. Nach dem Ende des Kalten Krieges waren es dann viele Osteuropäer aus Staaten des früheren Warschauer Paktes, die arbeitslos geworden waren. Und heute hat der Anteil der Asiaten und Südamerikaner offenbar stark zugenommen. Alle diese Angehörigen der Fremdenlegion haben nach 5 Jahren, wenn ihr Grunddienstvertrag ausläuft, die Möglichkeit, französische Staatsbürger zu werden.
Ist es das, was Männer antreibt, sich bei der Fremdenlegion zu melden?
Das sicher auch. Aber die Motivation der Legionäre war immer auch sehr unterschiedlich. Da gab es natürlich die einen, die Schutz suchten vor Strafverfolgung in ihren Herkunftsländern. Andere waren getrieben von wirtschaftlicher Not. Und wieder andere suchen schlicht die menschliche Geborgenheit in der Kameradschaft. Deshalb lautet ja auch der Leitspruch Legio Patria Nostra. Die Legion ist unser Vaterland.
Sind denn die fremden Legionäre gut entlöhnt?
Sie sind nicht besonders gut entlöhnt. Sie genießen natürlich eine Reihe von Gefahrenzulagen und sie haben eben die Aussicht auf eine lebenslange Pension nach ihrem Dienst.
Frankreich gründete seine Fremdenlegion im Jahr 1831. Warum brauchte Frankreich zu dem Zeitpunkt Ausländer für Militäreinsätze?
Also damals ging es schlicht darum, rasch Männer zu rekrutieren, genügend Männer, mit denen man ein Kolonialreich aufbauen konnte in Nord- und Westafrika. Und mit dem Aufbau dieses Kolonialreiches wurde in Algerien begonnen. Das war der unmittelbare Auslöser für die Gründung der Fremdenlegion.
In welchen Situationen wird die Fremdenlegion denn heute eingesetzt?
Sie kommt vorwiegend bei erhöhten Gefährdungslagen zum Einsatz, also wenn die Eskalationsgefahr hoch ist. In solchen Situationen, in Hochspannungsgebieten, braucht es eben Eliteeinheiten, die schnell verfügbar sind.
Heißt das, die Fremdenlegionäre machen so ein bisschen die Dreckarbeit?
Sie bilden oftmals die Vorhut für Einsätze, die längere Zeit dann dauern. Das kann man schon so sagen. Sie sind die Feuerwehr oftmals. Aber man muss auch sehen, das Einsatzspektrum hat sich in den letzten Jahren auch für die Fremdenlegion erweitert. Es gab schon klassisches Peacekeeping. Es gab schon humanitäre Einsätze der Fremdenlegion bei Katastrophen. Wiederaufbauhilfe, zum Beispiel 2004 nach dem Tsunami in Südostasien, kamen auch Teile der Fremdenlegion zum Einsatz.
sagt Mauro Mantovani, Dozent für strategische Studien an der Militärakademie der ETH Zürich, über die französische Fremdenlegion, die nun auch in Mali im Einsatz ist. Wladimir Sorokin ist einer der bedeutendsten lebenden russischen Schriftsteller. Bekannt wurde er bei uns mit seinem Roman »Die Schlange« von 1985. In seinen Romanen greift Sorokin immer wieder die herrschenden Verhältnisse in Russland an. Deswegen ist er ebenso Kultfigur des russischen Untergrunds wie Hassobjekt der herrschenden Elite. Nun ist mit »Der Schneesturm« ein neuer Roman von Wladimir Sorokin erschienen. Markus Gasser berichtet und wir steigen ein mit einer Szene aus dem Buch.
»Kosma, Bruderherz«, sag mir, was ist für dich im Leben das Wichtigste? Wollte der Doktor auf einmal von ihm wissen. Das Wichtigste? Der Grecht schob sich die Mütze aus der Stirn und lächelte sein Vogellächeln. Das Wichtigste ist, dass alles im Lot ist. Alles im Lot, was soll das heißen? Na, dass die Pferde gesund sind, das Geld für Hafer da ist. Ja, und dass es einem selber an nichts gebricht.
Wir sind unterwegs mit dem Brotkutscher Kosma und dem Arzt Platon Garin. Unterwegs in ein abgelegenes russisches Dorf, wo die bolivianische Pest ausgebrochen ist, eine grässliche Krankheit, die aus den Angesteckten Zombies macht. Dr. Garin muss so schnell wie möglich mit dem Impfstoff dorthin und der Einzige, der ihn in der Not fahren kann, ist der Brotkutscher Kosma. Die beiden sitzen auf dem Bock von Kosmas Mobil und fahren durch den endlosen Schneesturm über die endlos verschneite russische Landschaft. Immer wieder kommen die beiden vom Weg ab, erfrieren beinahe, oder das Mobil hat eine Panne. Aber jedes Mal kämpfen sie sich aus einer Schräglage hinaus, finden den Weg wieder, reparieren ihr Mobil wieder und sitzen plötzlich wieder zufrieden auf dem Bock und philosophieren.
Etwas, was du am Leben gerne ändern würdest. An meinem? Der Krechts kratzte mit dem Handschuh die Stirn. Dass es weniger böse Menschen gäbe, das vielleicht. Ah, das ist gut, sagte der Doktor und nickte ernsthaft.
Kosma ist der typische Landbewohner der russischen Literatur, etwas beschränkt, genügsam, aber sehr gutmütig. Dr. Garin ist der Landarzt, wie ihn die russische Literatur auch vielfach kennt, gebildet, aber machtlos und erfolglos. Überhaupt reiht sich Sorokin mit »Der Schneesturm« explizit in die klassische russische Literatur ein. Der Schneesturm heißt auch eine Erzählung von Lew Tolstoi aus dem Jahr 1856. Und schon bei Tolstoi verliert eine Kutsche im Schneesturm die Orientierung und der Ausgang der Irrfahrt ist ungewiss. Und wenn man in der Weite Russlands in einen Schneesturm gerät, so erklärte Sorokin kürzlich im Literaturhaus Basel, dann ist man auch heute noch augenblicklich ins 18. Jahrhundert zurückversetzt. Der permanente Schneesturm ist schicksalshaft. Aber während Tolstoi diesem Schicksal noch das Gute im Menschen entgegenhalten konnte, nützt Sorokins Helden ihre Gutmütigkeit und ihr Heldenmut gar nichts. Denn der Schneesturm steht für die Widrigkeiten, die sich aus dem heutigen russischen Gesellschafts- und Machtsystem ergeben, für die Unerbittlichkeiten der Herrschenden und ihrer Politik. 2003 hat Wladimir Sorokin in einem Spiegel-Interview gesagt: In Russland bricht ein neuer politischer Winter an. Die Massenmedien werden schon vom Staat kontrolliert, die Bürokratie hat schon absolute Macht, aber das, was wir jetzt sehen, ist nur der erste Schneefall eines langen Winters. Und nun, 10 Jahre später, ist aus diesem ersten Schneefall ein endloser Schneesturm geworden. Der Roman »Der Schneesturm« ist eine wilde, stürmische Geschichte, geistreich, liebevoll, aber unerbittlich. Kosma und Garin kämpfen aussichtslos gegen eine feindliche Umwelt. Sie kommen mit ihrem Mobil nie im pestverseuchten Dorf an und am Ende ist gar nichts mehr im Lot.
Markus Gasser über den Roman »Der Schneesturm« des russischen Schriftstellers Wladimir Sorokin. Das Wochenende steht vor der Tür. Etwas Tapetenwechsel wäre jetzt nicht schlecht, denken vielleicht einige. Ein Ferienhaus vielleicht. Manche haben sich den Traum davon verwirklicht, wie die Schweizer Autorin Steff Staufer. Sie lebt regelmäßig im Tessin und hat darüber ein Buch geschrieben. Steile Welt, Leben im Onsernone heißt es. Der Buchtipp heute von Anita Richner.
Das Haus, das Steff Staufer gekauft hat, steht im Onsernone-Tal. In jenem Tal, das bei Entragna im Centovalli abzweigt. Es ist eine abgelegene Welt, die die Autorin kennenlernt. Die vielen Kurven auf dem Weg ins Tal sind nur ein erster Hinweis darauf. Steff Staufer kommt in ein Dorf, in dem vor allem ältere Menschen leben. Viele Junge sind ausgewandert, haben ihr Glück anderswo gesucht. Diejenigen, die geblieben sind, kennen sich. Und sie wissen bereits alles über die Auswärtige, die Neue, die zugezogen ist. Doch auch Steff Staufer interessiert sich für die neuen Nachbarn im Unsernonetal und sie erfährt eindrückliche Lebensgeschichten. Die meisten Dorfbewohner sind in den 1930er und 1940er Jahren aufgewachsen und obwohl diese Zeit noch gar nicht so lange her ist, erscheinen die Berichte beinahe unglaublich. Wir hören von Küchen ohne fließend Wasser, von kalten Zimmern im Winter, weil es keine Zentralheizungen gab und von dunklen Stunden ohne elektrisches Licht. Licht hin oder her, lesen war sowieso ein Luxus. Die Kinder mussten arbeiten und mithelfen, Holz schleppen, Wasser holen, Tiere hüten. In jedem Kapitel des Buches erzählt jemand aus seinem Leben. Die Autorin hat viele Sätze in der direkten Rede belassen. Es ist fast so, als säßen die Menschen uns gegenüber. Die Bescheidenheit, mit der sie über ihre Kindheit erzählen, berührt. Man spürt, dass sie sich gerne an die vergangenen Zeiten erinnern. Trotz der Armut, die sie beschreiben, trotz der Härte des täglichen Lebens, nie wird Lamoyanz spürbar. Im Gegenteil, alle befragten Bewohner sagen, sie hätten eine glückliche Kindheit gehabt. Steile Welt berichtet über eine Gegend in der Schweiz, die für die Einheimischen eine so andere Bedeutung hat als für uns Touristen. Das Buch erzählt aber auch von einer Zeit, die verschwunden ist, von Entbehrungen, die damals selbstverständlich waren. Der Wohlstand heute erscheint vielen als normal. Für die Autorin ist es deshalb umso wichtiger, dass die Geschichten aus dem Unsernonetal nicht vergessen gehen.
Der Buchtipp von Anita Richner. Steile Welt, Leben im Unsernone von Steff Staufer ist im Lockwort Verlag erschienen.
Mit einem verbalen Trommelfeuer ist gestern in Wien ein neues Stück von Elfriede Jelinek uraufgeführt worden. Matthias Hartmann inszeniert das Stück mit dem Titel Schatten, Eurydike sagt, als anarchische Depressionsorgie, die dem Premierenpublikum offenbar gefiel. Die Literaturnobelpreisträgerin Jelinek dreht im Stück den Orpheus-Mythos um und gibt erstmals Eurydike eine eigene Stimme. Diese feministische Eurydike, die gleich in siebenfacher Ausführung auf der Bühne stand, lehnt ihren Mann komplett ab. Statt dem Schattenreich entfliehen zu wollen, genießt sie die Abgeschiedenheit in der Unterwelt. Der Schauspieler und Regisseur Robert Redford hat sich für eine Debatte über Gewalt in Filmen ausgesprochen. Ich denke, es ist nicht nur angebracht, sondern überfällig, diese Diskussion zu führen, sagte Redford zum Auftakt des Sundance Filmfestivals, dem weltweit wichtigsten Filmfest für unabhängige Produktionen, das Redford gegründet hat. Er habe in letzter Zeit häufig Filmplakate gesehen, die Waffen in einen positiven Kontext gestellt hätten, sagte Redford. Er frage sich, ob seine Branche der Meinung sei, mit Waffen mehr Kinokarten verkaufen zu können. Seit dem Amoklauf an einer Grundschule in Newton vor rund einem Monat wird in den USA verstärkt über den Zugang zu Waffen diskutiert. Der Ballettchef des Moskauer Bolschoi-Theaters, Sergei Filin, ist bei einem Säureanschlag schwer verletzt worden. Wie russische Medien heute berichten, kämpfen Ärzte eines Moskauer Krankenhauses um das Augenlicht des Tänzers. Der 42-jährige Filin war gestern Abend vor seiner Wohnung von einem Unbekannten angegriffen worden. Sergei Filin leitet die größte und berühmteste Balletttruppe der Welt seit 2011. Sein Posten gilt als einer der einflussreichsten in der Welt des Tanzes und als einer der umkämpftesten.
Frauen, wie wollen wir leben, fragt heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung und widmet dem vermeintlich überholten Thema Feminismus drei Seiten. Nadja Fischer.
Anlass für den Schwerpunkt ist eine ambitionierte Diskussionsreihe, welche die Kuratorinnen der Berliner Galerie Espace Surplus initiiert haben. Warum nehmen heute viele Frauen wieder unhinterfragt den Namen ihres Mannes an, fragten sich die beiden Frauen, die generell einen Rückfall in überwunden geglaubte Rollenmodelle beobachten. Das Thema Feminismus einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, ist nun ihr Ziel. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung druckt heute Statements von Frauen ab, die es in einem männlich dominierten Feld geschafft haben. Die Künstlerin Pippi Lotti-Rist, die Architektin Zaha Hadid oder die Musikerin und Musikproduzentin Gudrun Gut kommen etwa zu Wort. Letztere hält fest, dass Frauen, abgesehen von sexy Vorzeigefrauen, in der Musikbranche nach wie vor als Außenseiter gehandelt würden. Die natürliche Kumpelei in der Szene schließe Frauen schnell aus.
Wie klang die indische Musik eigentlich vor Ravi Shankar? Das fragt heute die Süddeutsche Zeitung und stellt ein ganz spezielles digitales Musikarchiv vor.
Der 32-jährige Musikhistoriker Vikram Sampath hat auf Flohmärkten und bei Privatsammlern 12.000 Aufnahmen von indischer Musik zusammengetragen aus der Frühzeit der Shellac-Platten. Viele der Aufnahmen, die man jetzt im Internet hören kann, sind mit biografischen Angaben versehen. Wir lernen zum Beispiel die Sängerin Gauhar Jan kennen, die Anfang des 20. Jahrhunderts in Indien eine Berühmtheit war und dank Grammophon sogar in Europa für Furore sorgte. Eine Aufnahme der indischen Sängerin Gauhar Jan, die ein Musikproduzent aus London 1902 in Kalkutta kennenlernte. Der Mann, der zuvor den berühmten Tenor Caruso oder den Kastraten Moreschi aufgenommen hatte, war nach Indien gereist, um dort die besten Stimmen des Subkontinents einzufangen. In einem improvisierten Studio nahm er mit der 29-jährigen Gauhar Jan eine 3-minütige Wachsplatte auf. Die erste Tonaufnahme in der indischen Geschichte. Die Süddeutsche Zeitung zeigt sich angetan von diesem digitalen Archiv. Die traditionelle indische Musik möge für unsere Ohren exotisch und schrill klingen. Einen musealen Wert habe das Archiv allemal.
Hundert Sekunden Wissen. Heute zum Heidelberger Katechismus. Warum? Weil der morgen 450 Jahre alt wird und in der ganzen Welt verbreitet ist. Was das überhaupt ist, der Heidelberger Katechismus, erklärt Judith Wipfler.
Ein Katechismus ist ein christliches Glaubenslehrbuch, übersichtlich in Fragen und Antworten gestaltet. Im Heidelberger sind es derer 129 und die wurden und werden von reformierten Christinnen und Christen auf der ganzen Welt gelernt. Nur in der reformierten Schweiz ist er etwas aus der Mode, weil wir es hier ja auch nicht so haben mit Glaubenssätzen und lieber selber denken. Beim Denken kann der Heidelberger Katechismus aber durchaus auch helfen. Er erklärt, warum Christen getrost sein können im Leben und im Sterben, weil sie Jesus Christus haben. So steht's in der ersten Frage-Antwort. Die besondere Betonung der Ethik aus Dankbarkeit dafür ist auch typisch reformiert. Hier hören wir Calvin und seine Verantwortungsethik mit. Zum durchschlagenden Erfolg verhalfen dem Heidelberger Katechismus allerdings die Niederländer. Sie wählten ihn zu einer ihrer reformierten Bekenntnisschriften. Die expandierenden Niederländer brachten ihn nach Amerika und bis nach Indonesien, wo ihn noch heute jedes reformierte Kind kennt. Aus dem Heidelberger war ein dezidiert reformierter Katechismus geworden, auch im Unterschied zu Luthers Katechismus für die Lutheraner. Warum aber Heidelberger Katechismus? Weil er in Heidelberg geschrieben wurde, und zwar im Auftrag von Kurfürst Friedrich III. Von der Kurpfalz. Damals war Heidelberg schon Zentrum evangelischer Theologie. Der Kurfürst hätte mit dem Katechismus gerne die Evangelischen geeint, die Spaltung in Lutherische und Reformierte überwunden. Aber das gelang ihm damals, vor 450 Jahren, leider nicht. Erst seit genau 40 Jahren teilen Reformierte und Lutheraner Brot und Wein miteinander. Aber das ist ein anderes Jubiläum.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.